Und sie sind sich ja sehr wohl bewusst darin, ein Bedürfnis zu treffen. Weil, also dieses, ein Nationalist möchte stolz sein auf seine Nation und sich nicht dafür schämen müssen, ist das so ein natürliches Herzensbedürfnis von jedem Nationalisten ist. Das merkt man doch auch zum Beispiel in Reden von Köhler an, der sagt immer, erstens, ein Schlüssel gibt es nicht, man muss immer wieder daran erinnern, dass es da eine deutsche Schuld gab. Dann spricht er schon dafür, dass, also das ist offensichtlich etwas, was von oben halt immer wieder hergestellt werden muss. Und zweitens, der Übergang, den Herr Köhler macht, ist ja auch sofort der zu sagen, gerade deshalb, 60 Jahre Nachkriegsgeschichte sprechen wir schwer für Deutschland. Und aus der Scham sofort wieder die Kurve kriegt und den Stolz ausfallen.
Ich mache noch eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Das, was das Prinzip der NPD ist, sie halten es nicht aus, dass die Politik des Vorgängerstaats schlecht gemacht wird, ist natürlich inzwischen in den demokratischen bürgerlichen Parteien auch längst ein Standpunkt. Ein Standpunkt. Irgendwann angefangen hat es mit diesen ganzen Kulturfuzis, Walser. Genau, genau. Ja. Aber die aktuellen Geschichten, wir müssen doch, irgendwann muss doch Schuld sein, Schluss sein mit dem dauerhaften Schuldbekenntnis. Wie hieß der Begriff von Walser noch? Die Auschwitzkeule. Die Auschwitzkeule, genau. An dem Punkt fällt mir ein, die Feier in Dresden, im Dresdner Landtag. Was ist eigentlich gefeiert worden, wo dieser Begriff Bombenholocaust gefallen ist. Da hat das sächsische Parlament gesagt, wir müssen der Opfer Dresdens gedenken. Wir machen jetzt mal deutsche Opfer der Siegermächte zum Thema. Das ist nichts anderes, als wir richten einfach mal den Fokus auf Englands Schuld. Nicht umsonst ging dann eine Debatte los mit wie viel 100.000 Tote hat das gekostet. Dies war nichts anderes als eine Steilvorlage für die NPD. Nichts anderes als eine Steilvorlage für die NPD. Die hat noch einen draufgesetzt mit dem Bombenholocaust und das war natürlich, das Wort war natürlich dann jetzt das Sakrileg, ne? Das singuläre Ereignis Auschwitz jetzt dafür zu benutzen, das war der Gipfel. Aber ansonsten die Sache ist vom sächsischen Landtag selber vorbereitet worden, diese Umdrehung. Jetzt mal die Sache umzudrehen. In der ganzen Kultur gibt es jetzt und der Wissenschaft auch, wir müssen mal die verfolgten Deutschen zum Thema machen. Grass hat damit angefangen, interessanterweise. Wir waren nicht nur Täter, wir waren auch Opfer. Es wird also gegenwärtig offensichtlich zweigleisig gefahren. Beide Abteilungen nützen. Für die ewigen Vergangenheitsbewältiger nützt die Tour Schuld, Scham. Nach außen nützt sie, als im Namen Auschwitz sich am Niedermachen aller möglichen Staaten, die einem nicht gefallen, zu beteiligen. Und die andere Tour, die Normalität des Nationalismus ohne Schuld und Scham wieder einzuführen, das ist für den ganz normalen Menschen, ganz normalen Bürger gedacht, der sagt, das ist jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber.
Ja, nicht nur für den normalen Bürger. Auch, es gibt es ja durchaus auch als Verlangen an die Siegermächte. Die sollen natürlich auch anerkennen, dass es auch nicht alles ganz sauber war, was Beispiel einen Bombenkrieg getan hätten, dann wird natürlich sofort immer dazu gesagt, das soll jetzt nicht heißen, dass hier jetzt Schuld mit Schuld verglichen wird und so weiter, aber man will ja nur gesagt haben. Das ist schon der Ankündiger, auch die soll doch jetzt mal langsam einpacken mit ihrem, ja, mit diesem Erinnern daran, dass Deutschland aber gefälligst an manchen Stellen sich zurückzuhalten hätte.
Das ist insgesamt, ist diese Zweigleisigkeit inklusive dessen, was du gesagt hast, steht es wirklich für sowas wie eine Umbruchphase in dem nationalistischen Selbstverständnis der Deutschen. Wie offen, ohne dreimalige Entschuldigung, darf ein Deutscher sagen, ich bin stolz auf Deutschland? Darf er das jetzt schon einfach so sagen? Muss er vorher dazu sagen, das ist natürlich nicht heiß das? Und so weiter. Naja. Aber inzwischen, mit diesen ganzen mit diesen Vorreden und Nachreden, bringen es ja alle Parteien bis hin zur PDS inzwischen lässt sich fertig zu sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein.
Welchen Vorteil verspricht sich ein großer Staat von der Leugnung der vorhin angegebenen Schweinereien, Sauereien, Japan gegenüber China, was ich verstehen soll, wie Türkei gegenüber Armenien, was vollkommen beleugnet wird von den Türken, und C, NPD gegen Auschwitz, bezüglich Auschwitz. Welcher Vorteil entspringt für die Leugner aus dieser Leugnung?
Der Vorteil ganz auf der Ebene des nationalistischen Selbstverständigungsprozesses. Das hat nichts mit Ökonomie zu tun, das hat nichts mit Außenpolitik oder wenig mit Außenpolitik zu tun. Das ist nichts anderes als die Selbstdefinition der Nation als wir sind eine gute, eure Heimat, liebe Bürger, ist eine, auf die ihr stolz sein kann, weil die hat solche Schweinereien, die kommen bei uns nicht vor. Das ist der ganze Kern. Moment. Nicht jeder in der Türkei weiß man beispielsweise, gab es heftige Gegendemonstrationen gegen dieses eine Zugeständnis von Erdogan, was er da in seinem Parlament gemacht hat. In den Lehrbüchern, in den Schulbüchern, irgendjemand hat es ja angewandt, taucht es nicht auf. Wenn es in den Schulbüchern nicht auftaucht, wissen sie Kinder auch nicht. Wenn es in japanischen Schulbüchern nicht auftaucht, was die da für Massaker in China gemacht haben, weiß die nächste Generation das nicht mehr. So geht's halt zu. Das ist Pflege des Nationalismus. Stolz. Wenn man schon nichts hat von der Nation, dann soll man wenigstens auf die Nation und seine Vergangenheit stolz sein dürfen.
Wenn man manchmal sich die Nachrichten anguckt, dann wird oft gesagt, schaut mal her, da gibt es noch ein paar Figuren, die das noch mitgemacht haben, aber deren Lebenszeit ist bald abgelaufen. Und dann kommt es, der nächste Satz ist interessant, aber wir dürfen trotzdem das nicht vergessen. Das ist ein brutaler Begriff. Damit wird gesagt, Kinder, schaut mal her, wenn die tot sind, dann gibt es eigentlich gar keinen vernünftigen Grund mehr, großartig den Krams hier auf Deutschland zu lassen. Das wird auch immer so gesagt, wir müssen gucken, dass sowas nicht mehr passiert. Wir sagen nicht, dass das hier nicht mehr passiert, sondern dass sowas nicht mehr passiert. Mit dem gleichzeitigen Hinweis auf die Figuren, die bald ablehnen. Ja, das heißt aber andersrum gesagt, ja, eigentlich, wenn die tot sind, brauchen wir uns gar nicht mehr schämen. Immer wieder kommt es so nach dem Motto, ja, klar, das darf nicht mehr passieren, aber eigentlich ist es ja, kann es nicht angehen, ja, dass es tausendlos aufgebrüht wird als Aktualität oder so.
Ich glaube, das erkennt, dass das
völlig wurscht, wie lange so schon etwas her ist. Es gehört einem Nationalisten eben in die ewige Reihe seiner Nationen. Und die muss möglichst weißgewaschen dastehen, damit auch heute wieder die nächste Generation aufs Nationale verpflichtet werden kann. Und von daher ist es ein blöder, billiger Politikerspruch, darauf hinzuweisen, dass die letzten Zeitzeugen jetzt auch sterben. Das ist schade, weil dann den Schülern nicht mehr erzählen können, wie es war. Weil darum geht es denen ja auch gar nicht. Und auch dieser Spruch, das darf nie wieder passieren und acht und während es anfängt, ist doch alles absoluter dummer Schluss, weil mit diesen Sprüchen, diesen wenigen, ist doch immer die ganze Auseinandersetzung schon erledigt. Köhler hat eine lange Rede mit sich da gehalten und alles Mögliche reinpacken lassen und sicher sorgsam zusammen zitieren lassen von seinen Redenschreibern. Aber es kommt gerade mal einmal die Floskel, Vokabel, Ursache vor. Was die Ursachen waren dafür, dass es so gekommen ist, interessiert den Köhler nicht die Bohne und hat es natürlich in dieser Rede auch gar nicht ausgeführt.
Ich würde trotzdem auf seinen Hinweis noch ein bisschen anders eingehen. Das haben Sie ja mitgekriegt, dass der Neofaschismus nicht das Produkt von Altfaschisten ist. Das sind junge Kerle. Die haben ihn selbst gar nicht mehr erlebt. Also von daher wissen Sie, dass so etwas wie Neofaschismus nicht vorbei ist, wenn die alten Faschisten in die Grube gesprungen sind.
Wo sind denn dann die Grenzen? Die NPD ist neofaschistische, also die NPD ist mit unter Maler.
Das ist mir, also das müsste deutlich geworden sein, dass ich immer zwischendurch gesagt habe, Faschismus, Neofaschismus, das ist mir wurscht. Bloß bezogen auf seine Frage, gibt es ja, es gibt noch überlebende Täter und es gibt überlebende jüdische Opfer. Ja, und wenn die weg sind, konnte man früher mal hören, wenn die alten Nazis tot sind, gibt es keinen Faschismus mehr. Ja, das stimmt nicht. Wie soll das auch sein? Faschismus ist das Produkt von enttäuschten Nationalisten und wenn die fündig werden in ihrer Enttäuschung, bei Überfremdung oder sonst was, dann ist der Übergang zum Faschismus immer gleich da. Was ich aber noch sagen wollte ist, also erstens, die befassen sich schon in der genannten Weise auch mit den Jüngeren. Und der Spruch, das darf nicht mehr passieren, den würde ich nicht so verharmlosen. Wer sagt, das darf nicht mehr passieren? Was sagt der eigentlich über Demokratie heute? Was sagt der eigentlich über Demokratie heute? Indem er sagt, das darf nicht mehr passieren, malt er die Möglichkeit eines neuen Faschismus, also eines wiederverbrecherischen deutschen Staates an die Wand. Gemessen daran ist natürlich das, was heute passiert, Gold. Der ganze Spruch, das darf nicht mehr passieren, ist schlichtweg, ich sage es mal ein bisschen hart, Kritikverbot an dem, wie demokratischer Kapitalismus hier läuft. Und das ist übrigens auch meine Kritik an den ganzen Antifas. Ne? Die mögen noch so sehr sagen, ja, wir sind auch Kritiker, indem sie sich auf den Antifaschismus konzentrieren. Machen Sie diese Sorte Werbung unfreiwillig oder freiwillig mit. Das ist sehr ärgerlich. Da gilt immer noch der alte. Der
ja, alte ich finde,
das ist schon fast ein bisschen schwach jetzt
ausgeführt. Bisschen lauter, damit der Hinten sieht. Und ich bin schwach ausgeführt im Vergleich zu dem, was vorher so schön rauskam. Und zwar in ganzen Vorteilen. Sie wittern ja schon den Übergang, weil Sie eben die Unterschiede,
ja.
so wie im Vortrag ausgeführt, nicht kennen. Das würde ich noch stärker zurückweisen, als nur zu sagen, in der Relativierung ergreifen Sie Partei für das Jetzt, sondern ganz umgekehrt, ja. In den Ergreifen der Partei von jetzt, müssen Sie gleich den Übergang mitzunehmen.
Ja.
Das ist der Hammer.
Das ist vollkommen richtig. Ich wollte es bloß an diesen, das darf nicht mehr passieren machen. Das sehe ich genauso wie Sie.
Ich habe es verstanden.
Der Witz ist nicht nur, dass Sie jetzt sagen, das darf nicht mehr passieren, ne? Dass Sie sagen, dass Sie damit Partei ergreifen für das, was jetzt ist. Sondern Sie wittern selber den Übergang. So wie in dem Vortrag ausgeführt, an mehreren Argumenten. Warum können Sie das nicht kritisieren? Weil eine Identität der Prinzipien da sind und manchmal ein Unterschied in den Methoden. Das mehr passieren. Passiert à la Nassan oder positiv ausgeführt mit dem Strauß-Argument, rechts von der CSU darf es keine Partei geben. Also die wollen das doch alles eingemeinden. Ist doch das Irrwitzige dran, deswegen kennen sie auch alle Übergänge.
Ich will es nochmal ergänzen, weil ich finde ich vollkommen korrekt. Was mich immer wieder ärgert an Argumentationen der Antifa, wie gesagt, Ausnahmen gibt es auch, ist, dass sie immer dann, wenn sie die Affinität zwischen Faschismus und Demokratie entdecken, den Übergang machen und sagen, dann hat die Demokratie ihren eigentlichen Auftrag verbaselt. Dann ist das keine Demokratie mehr. Anstatt die Frage zu stellen, Mensch, verdammt nochmal, was ist denn dann eigentlich Demokratie, wenn die so dicht immer zusammenrücken? Halten Sie einfach an dem Vorurteil Demokratie klasse, so wie wir es gelernt haben, wie brave Schulbuben aus dem Sozialkundeunterricht. Das kann nicht sein, dass das schlecht ist. Dann halten Sie lieber an Ihrer falschen, guten Meinung an der Demokratie fest und sagen, was ist denn gar keine mehr? Und dann kommen diese ganzen idiotischen Debatten, das ist nicht die wahre Demokratie, das ist nicht die eigentliche Demokratie. Und wenn man dann fragt, sag mal, wie stellst du denn die eigentliche, die wahre Demokratie vor, dann sagen sie immer genau das, was hier läuft. Das sagen sie nicht, aber dann zählen sie was auf und dann sage ich, hallo, das findet ihr gut und dann kann man die Demokratie mal ordentlich kritisieren. Also das sehe ich genauso und das ist der Blödsinn dran.
Jetzt haben Sie eigentlich ein ganz interessantes Stichwort gegeben. Der Dahrendorf hat ja mal in Zeiten, die besser waren in Bezug auf Volksentwicklung, Deutschland als Schönwetterdemokratie bezeichnet. Und auf
Richtig.
Der anderen Seite hat Papa mal Feinde der offenen Gesellschaft gesagt, der Unterschied ist eigentlich nur der, dass man in der Demokratie eine Regierung auch absetzen kann. Und Sie haben ja jetzt dauernd immer den Gegensatz herausgestellt, die Demokraten und da Faschisten. Das war zwar sehr erhellend, dass Sie immer Demokraten und Faschisten gegenübergestellt haben, aber eigentlich ist ja eine faschistische Partei in sich nicht undemokratisch verfasst. Und auf der anderen Seite ist es denkbar, das kam da vorhin von oben, dass auch innerhalb einer, wie Sie immer sagen, demokratischen Partei Faschismus mit neuem Gesicht vorkommen kann. Also das wieder im Sinne von Schönwetterdemokratie, dass in schlechteren Zeiten, wir haben es ja vorhin gesagt, in schlechteren Zeiten eigentlich eine Deformierung der normalen demokratischen Parteien hin zu einer pseudo-faschistischen oder sagen wir faschistoiden Struktur und Machtausübung denkbar wird.
Ja, ich will zwei Sachen dazu sagen. Also der Dahrendorfsche Spruch, Schönwetterdemokratie, ist eigentlich immer schon die Einladung für ein sehr problematisches Argument. Die Einladung zu dem Argument nämlich, wenn Schlechtwetter ist, dann droht der faschistische Übergang.
Das hat er gemeint.
Ich wollte mit einer Schlussbemerkung, die ich vorhin gemacht habe, eigentlich sagen, die Demokraten heute ziehen aus dem schönen Wetter, sprich aus der Erfolgsgeschichte der Nachkriegsdemokratie, den Schluss, um den Erfolg zu sichern, weil die Konkurrenz härter wird auf dem Weltmarkt. Um den Erfolg zu sichern, müssen wir selber Anleihen beim Faschismus machen.
Ja, Demokratie abbauen.
In vielen Punkten, ja. Ansonsten haben Sie auf ein Problem verwiesen, was ich überhaupt nicht angesprochen habe, nämlich die Ausübung der Herrschaft selber. Also die Besonderheiten von Herrschaftsformen, Demokratie und Diktatur, wobei mir da schon sehr viel, das ist schon fast die halbe Miete, wenn Sie sagen, ja, es sind beides Herrschaftsformen. Wenn man diesmal begriffen hat, Demokratie ist nicht ein Wertesystem, das irgendwie von der Ethik oder vom Moralhimmel oder von den 10 Geboten abgeleitet ist, sondern ein schlichtes System von Herrschaft, das mal ein bisschen so, mal ein bisschen so ausfällt und Diktatur auch ein System von Herrschaft ist. Und im Übrigen jeder Demokrat kann man immer wieder in den Zeitungen lesen und sagen, ach, diese umständliche Demokratie, jeder Demokrat als Ideal seiner Herrschaft sowieso die Diktatur drauf hat, wo er niemanden fragen kann. Absolute Mehrheiten, ja, sagt mir mal bitte schön, absolute Mehrheiten auf Dauer sichern. Was ist die Differenz zur Diktatur? Da kann man ein bisschen dran drehen, dass bei den Wahlen jetzt auch immer rauskommt.
Und wenn nicht, dann ist schon sehr früh, nämlich Mitte der 60er Jahre, mit dem Notstandsgesetz dafür gesorgt worden, dass es noch dann noch demokratisch weitergeht, wenn es nicht demokratisch weitergeht.
Mir fällt noch eine Bemerkung, die ich nur eben sagen kann. Ein zu dem Starendorf-Stichwort Schönwetterdemokratie. Sie haben ja oder ihr habt ja diese Debatte, die